ist eigentlich nicht dein Nachbar. Dein Gegner ist nicht dein Chef oder dein Arbeitskollege, auch nicht Menschen, die anders denken oder andere Werte haben, sondern es sind ganz andere Mächte. Und Paulus sagt, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, denn wenn wir uns auf den falschen Gegner einstellen, dann sind wir nicht anders als ein Stier in einem Kolosseum, der mit einem roten Tuch an der Nase herumgeführt wird. Und ihr Lieben, das ist oft mein Leben. Ich werde an der Nase herumgeführt und hinterher ärgere ich mich darüber, dass ich so blöd war und darauf reingefallen bin. Der Feind, das ist der Teufel, sagt Paulus. Und das aus dem einfachen Grund, weil wir zu Jesus gehören. Und die Bibel findet auch ganz klare Worte zu ihm. Das Einzige, was er im Sinn hat, ist zu zerstören. Das Einzige, was er im Sinn hat, ist uns schwach und klein zu halten. Und bloß von dem fernzuhalten, was Gott in unserem Leben bewirken möchte. Und deswegen sagt Paulus, du musst vorbereitet sein. Du musst vorbereitet sein, sonst wird es dir immer so gehen. Wenn du nicht vorbereitet wirst, dann wirst du überrumpelt werden. Aber Paulus sagt auch, weil es sich hier um einen geistlichen Kampf handelt, werden die üblichen Mittel, die wir kennen, nichts bringen. Wenn du dich einstellst, gegen Menschen vorzugehen, wenn du dich darauf einstellst, mit menschlichen Methoden dagegen vorzugehen, dann wirst du verlieren. Und Paulus sagt, dabei helfen nur geistliche Prinzipien. Und er fasst das zusammen in dieser geistlichen Rüstung und er sagt, ich wiederhole es, deswegen ist es wichtig, die ganze Waffenrüstung anzulegen. Ihr Lieben, das ist unsere Realität. Ob wir das merken oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, Paulus sagt, das ist die geistliche Realität eines Christen. Der geistliche Weg eines Christen ist durch einen Kampf gekennzeichnet. Und auch wenn Jesus gesiegt hat, das haben wir gefeiert, er hat triumphiert, sind diese Mächte noch am Wirken. Paulus sagt, Tage des Bösen, sie sind da und sie werden auch uns begegnen. Und deswegen sagt Paulus, wir brauchen Standhaftigkeit. Wir brauchen Stärke, um etwas entgegenzusetzen. Und die gute Nachricht, die ich dir heute Morgen geben darf, ist, dass Jesus uns in diesem Kampf nicht allein dem Ganzen aussetzt, sondern dass Jesus sagt, von all dem, was ich habe, möchte ich dich daran Anteil haben lassen. Etwas, was erfolgreich ist, was dich zurüstet, was dich im Kampf siegreich hervorgehen lässt. Und ich möchte diejenigen ermutigen, wir hatten im letzten Jahr zwei Predigten gemacht, die kannst du auf YouTube nachschauen, möchte ich dich ermutigen, wenn du die noch nicht gehört hast, schau dir die nochmal an, weil wir dann intensiver auf die einzelnen Punkte eingehen. Aber weil es heute um die Waffenrüstung geht, möchte ich die ersten 5 Punkte nochmal ganz kurz und knackig für euch zusammenfassen. Der erste Punkt ist, umgürtet mit Wahrheit. Es ist ja für unsere Zeit bezeichnend, dass Menschen sagen, Wahrheit ist etwas Relatives. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur eine Wahrheit und die ist Jesus Christus. Und wenn wir uns mit dieser Wahrheit umgürten, ich habe heute extra einen Gürtel an, die Hose sitzt ein bisschen enger, aber es könnte passieren, dass sie rutscht, dann habe ich Festigkeit. Dann kann ich mich gut und frei bewegen. Denn eins sagt Jesus, die Wahrheit wird uns frei machen. Seine Wahrheit wird uns frei machen, uns gut im Leben bewegen zu können. Der zweite Punkt ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Im Glauben an Jesus haben wir die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Durch ihn, im Glauben, wurden wir gerecht gemacht. Durch ihn stehen wir gerecht vor Gott. Du und ich, wir müssen nichts mehr tun, um diese Gerechtigkeit zu bekommen, sondern wir haben sie geschenkt bekommen in Jesus. Und deswegen tun wir nicht Dinge, um gerecht zu sein oder gerecht zu werden, sondern weil wir gemacht worden sind. Weil wir glauben, Gerechte zu sein in Jesus, deswegen tun wir Dinge, die dieser Gerechtigkeit entsprechen. Das klingt sehr ähnlich, aber es ist eine Lebensweise wie Tag und Nacht. Der dritte Punkt, die Stiefel, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das Evangelium ist das Zentrum unseres Glaubens. Es ist Gottes Herzschlag für diese Welt. Es ist der Missionsauftrag und das ist unsere Bestimmung als Gemeinde Jesu. Und wenn du heute hier zum ersten Mal sitzt und du nicht weißt, was das Evangelium ist, dann darf ich dir sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wir haben es gerade eben gesungen, es gibt einen Retter. Und dieser Retter liebt dich und er will nicht, dass du verloren gehst. Und weil er das nicht wollte, hat er sein Leben für dich hingegeben, damit du versöhnt mit Gott bist. Eine Beziehung zu Gott haben kannst, Leben aus Gott kannst und seinen Frieden hast. Das hält Jesus heute für dich bereit. Und die Bereitschaft, sich für diese Botschaft einzusetzen, das sind die Stiefel. Sie sind uns gegeben, damit wir Kraft und Standhaftigkeit haben, vorwärts zu gehen. Wenn wir diese Schuhe nicht haben, dann können wir im Glauben nicht vorwärts gehen. Der vierte Punkt, den Schild des Glaubens. Der Hebräerbrief drückt es so schön aus: Glaube ist das Vertrauen auf das, was du und ich noch nicht sehen, aber wir im vollen Vertrauen unsere ganze Hoffnung darauf setzen. Das ist Glaube. Und alle Helden, die wir in der Bibel finden, auch im Hebräerbrief, sie werden Glaubenshelden genannt. Glaubenshelden. Weil sie Gottes Versprechen mehr geglaubt haben, dem gefolgt sind, als das, was ihre Lebensumstände ihnen gezeigt haben. Ihr Lieben, ohne Glauben werden wir immer nur auf die Umstände schauen. Aber im Glauben, wenn wir dieses Schild nehmen im Glauben, dann sind wir in der Lage, Gottes Versprechen zu folgen. Und gleichzeitig den Schutz zu haben, den bösen Pfeilen, die uns davon abhalten wollen, in Gottes Versprechen hineinzugehen, sie abzuwehren. Der fünfte Punkt, den Helm des Heils. Ein Helm ist dafür da, um den Kopf zu schützen. Ich fahre jetzt wieder BMX, guck mal hier, man sieht schon so ein bisschen, ne? Ich bin Draufgänger. Aber mein Kopf ist zum Glück heile, denn er schützt den Kopf, der Helm. Und er schützt unsere Gedanken. Und es ist der Helm des Heils. Die Heilsgewissheit, die Jesus uns gibt, schützt uns vor den Lügen des Teufels. Hey, wenn wir begreifen, was Jesus bereit war, für dich und mich auf sich zu nehmen, wenn wir begreifen, wer wir sind in ihm, wenn wir begreifen, wie sehr er uns liebt, ihr Lieben, mit was für kraftvollen Gedanken werden wir durch dieses Leben gehen? Werden wir Glaubensschritte gehen, weil wir wirklich wissen, er meint es gut mit uns. Wir unser Heil wirklich in ihm haben. Das waren die ersten fünf Punkte. Wie gesagt, schau dir gerne die Predigten an, da gehen wir noch mal tiefer drauf, weil es sind geistliche Prinzipien. Machst nicht mal eben kurz einen Gürtel um, jetzt habe ich den Gürtel der Wahrheit. Nein, es sind geistliche Prinzipien, wo Paulus sich wünscht, dass wir in diese Prinzipien hineinwachsen. Und all diese fünf Prinzipien waren Prinzipien, um sich zu schützen. Und jetzt kommen wir zum sechsten Teil, nämlich das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Nun geht es jetzt ans Eingemachte. Jetzt haben wir ein Rüstungsteil, das kann richtig Schaden zufügen. Damit können wir unseren Gegner in die Flucht schlagen. Natürlich geistig gesehen. Ich glaube, eine Bibel tut auch weh, wenn man die gegen den Kopf kriegt. Aber es geht hier um die geistliche Perspektive. Und das ist Gottes Wort. Und von allen Rüstungsteilen ist dieses Rüstungsteil das uns wahrscheinlich am vertrauteste. Weil wir es, ich habe jetzt hier keine liegen, ich habe sehr viele oben in meinem Büro liegen, weil wir sie physisch haben. Wir haben Gottes Wort physisch. Aber das bedeutet leider nicht, weil wir es physisch haben, dass wir es auch deshalb besser nutzen. Also Gottes Wort ist kein Schwert in deinem Leben, nur weil du eine Bibel zu Hause rumliegen hast. Sondern es wird ein Schwert, wenn wir verstehen, was diese Bibel beinhaltet. Aber es nützt auch nichts, alles zu wissen. Sondern wir brauchen es in unserem Leben, dass wir Gottes Wort in unserem Leben anwenden und lernen, damit umzugehen. Aber bevor wir damit umgehen wollen, ist es wichtig, die grundlegenden Dinge zu verinnerlichen. Die meisten von uns waren in einer Fahrschule und wir alle mussten erstmal Theorie machen, oder? Ich gebe zu, ich bin vorher schon ein bisschen Auto gefahren, aber der richtige Weg ist, erstmal ein bisschen Theorie zu lernen. Zu verinnerlichen, zu verstehen, worum es wirklich geht. Wenn du dich einfach in ein Auto setzt und Gas gibst, dann ist der nächste Unfall vorprogrammiert. Und leider ist es auch manchmal so, dass wir so mit Gottes Wort umgehen. Wir benutzen es irgendwie, ohne es wirklich richtig zu verstehen. Was ist also die Schrift? Und was behauptet die Schrift von sich selbst? Ich bleibe mal bei dem Beispiel des Autos. Wenn du dich, die meisten sind hier mit dem Auto gekommen, aber selbst ein Fahrrad kannst du als Beispiel nehmen. Wenn du dich in ein Auto setzt, musst du in der Lage sein, deinem Auto vollkommen zu vertrauen. Wenn du den Bremsen nicht vertraust, dann wirst du maximal ganz langsam damit fahren, aber ganz bestimmt nicht auf einer Schnellstraße. Wenn du deinem Lichtsystem nicht vertraust, dann wirst du immer nur bei Tag fahren. Und wenn dein Auto so aussieht, ich glaube, die wenigsten von uns würden sich in so ein Auto setzen und damit fahren, oder? Oder große Strecken damit fahren. Und deswegen ist es so entscheidend für uns in Bezug auf Gottes Wort, wenn wir es einsetzen wollen in unserem Leben wie ein Schwert, dann müssen wir uns sicher sein, dass wir diesem Schwert auch vollkommen vertrauen können. Dass es wirklich in der Lage ist, den Angriffen, die in unser Leben kommen, auch wirklich in die Flucht zu schlagen. Wenn das nicht vorhanden ist, ja, dann haben wir so ein Schwert in unserem Leben. Aber das ist nicht Gottes Wort. Wenn du der Integrität und Irrtumslosigkeit nicht vertraust, trauen kannst, wenn du ihrer schöpferischen Kraft anzweifelst, dann wirst du Gottes Wort nie in den wichtigen Situationen in deinem Leben benutzen, wenn du es brauchst. Dann wirst du vielleicht morgens dich schon hinsetzen, deine stille Zeit haben und sagen, ach, was habe ich heute Schönes über Gott gelernt. Aber dann, wenn der böse Tag kommt, dann wirst du nicht dieses Vertrauen haben, was du brauchst, um dieses Wort kraftvoll in deinem Leben einzusetzen. Also wir brauchen eine hohe Meinung von der Bibel, von Gottes Wort, um sie großzügig in unser Leben aufzunehmen und sie in jeder Gelegenheit einzusetzen. Und deswegen möchte ich ein paar grundlegende Aspekte mit euch teilen, die die Bibel für sich beansprucht. Habe ich ein dunkles Bild hier noch? Sieht ein bisschen komisch aus. Da gehe ich direkt zum ersten Vers. Aber die Bibel beansprucht von sich, unfehlbar und irrtumslos zu sein. Das beansprucht die Bibel von sich selbst. In allen Fragen und in allen Aussagen, die sie anspricht, nimmt sie den Anspruch an sich, wahr und zuverlässig zu sein. Nicht teilweise, nicht ein guter Ratgeber, sondern vollkommen. Die Bibel sagt von sich selbst, dass sie frei ist von Fehlern, von Schwindel und von Falschheit. Sie ist wahr und das beteuert sie. Sprüche 30 lesen wir, die Verse 5 und 6. Alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Füge zu seinem Wort nichts Eigenes hinzu, sonst weist er dich zurecht und überführt dich als Lügner. Und einen weiteren Vers, den ich mit euch teilen möchte, der das schön auf den Punkt bringt, Psalm 12, Vers 7. Auf die Worte des Herrn ist Verlass. Sie sind rein und echt wie Silber. das im Schmelzofen 7-mal gereinigt wurde. Gottes Wort sagt, dass es vollkommen rein ist und ohne Makel. Den zweiten Punkt, den die Bibel für sich beansprucht, ist, dass sie vollständig und autoritativ ist. In Offenbarung 22 lesen wir, da sagt Johannes: Ich, Johannes, warne alle, die die prophetischen Worte aus diesem Buch hören. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Wenn aber jemand von diesem Wort etwas wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil an der Frucht vom Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Diese Stelle macht es nochmal richtig deutlich. Wir können von Gottes Wort nichts hinwegnehmen. Und wir können Gottes Wort auch nichts hinzufügen, um es zu vervollständigen oder zu erweitern. Die Bibel sagt, es braucht kein Update. Es braucht keine weitere göttliche Offenbarung mehr, sondern in Judas lesen wir, ein für alle Mal wurde Gottes Wort überliefert. Und in der Bibel finden wir alles, was wir in Bezug auf Gott brauchen. Und deswegen kann auch keiner hier in diese Gemeinde oder zu dir kommen und sagen, hey, ich habe eine Offenbarung von Gott. Ich habe etwas von Gott empfangen, wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt. Wisst ihr, Paulus hat die meisten seiner Briefe deshalb geschrieben, weil irgendwelche selbsternannten Propheten, Boten Gottes, meinten, sie hätten etwas empfangen. Und Paulus muss diese Briefe schreiben, um ihnen Einhalt zu gewähren. Um zu sagen, nein, alles ist zu messen am Evangelium, alles ist zu messen an der Schrift. Nichts muss hinzugefügt werden und nichts darf hinweggenommen werden. Und wisst ihr, diese Leute, die gibt es immer. Und die werden auch immer kommen, auch in unserer Gemeinde. Aber wir haben Gottes Wort. Daran können wir alles ausrichten, alles prüfen und wir haben alles vollständig. Gottes Wort im Menschenwort, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und deswegen hat die Bibel auch seine Autorität. Und deswegen ist die Bibel auch in meinem und hoffentlich auch in deinem Leben in der Lage, der Kompass zu sein, der dich durch dieses Leben lenkt. Ich möchte noch einen Vers mit euch teilen, oder zwei, in 2. Timotheus 3. Da sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ich finde das hier so schön, weil Paulus hier nochmal zum Ausdruck bringt, was er damit meint, warum Gottes Wort so eine nützliche Waffe ist, die in der Lage ist, uns vollkommen zuzurüsten. Wir brauchen nichts anderes mehr. Sie bewirkt in unserem Leben Erkenntnis der Wahrheit. Sie ist die Quelle, damit wir in unserem Leben wachsen können. Sie reinigt und sie heiligt uns und sie erzieht uns und leitet uns in unserem Leben. Und wenn wir ihr Autorität zusprechen, die sie selbst beansprucht, dann können wir wirklich vollkommen darauf vertrauen, dass sie uns sicher wie ein Auto durch dieses Leben fahren kann. Wisst ihr, wir verstehen nicht immer Gottes Wort. Ich auch nicht. Manchmal überfordert uns auch Gottes Wort, weil seine Gedanken einfach zu groß sind. Und manchmal tut Gottes Wort sogar weh, weil es Dinge offenlegt in unserem Leben, die wir nicht glauben konnten. Aber wenn wir Gottes Wort Raum geben, es in unserem Leben anwenden, dann kann es wirklich das bewirken, was es für sich selbst in Anspruch nimmt. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird es nur ein Ratgeber sein. Dann wird es nur gute Literatur sein, etwas vielleicht, was Christen so tun. Aber ich hoffe, du kannst verstehen, dass Gottes Wort eine machtvolle Waffe ist und dass sie deshalb auch vom Teufel so gefürchtet wird. Sie ist kein Spielzeug, ich habe schon gesagt, sie ist keine Literatur, einfache Literatur, sondern sie ist, das lesen wir in Römer 1, Vers 16, es ist Gottes lebendige Kraft. Damit, durch sein Wort, hat er diese Erde geschaffen. Er sprach und es wurde. Und alles, was sich hier drauf befindet. Jesus hat mit seinem Wort einen Sturm gestellt. Er sprach zum toten Lazarus ins Grab und sagt, komm heraus. Und Lazarus wurde zurück ins Leben gerufen. Das ist Gottes Wort. Und deswegen fürchtet der Teufel dieses Wort so sehr. Ich habe euch sogar ein Zitat von einem Nichtchristen mitgebracht, von Mahatma Gandhi. Er sagt Folgendes. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument, mit dem genug Dynamit, in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Der war kein Christ, aber er hat verstanden, was für eine Kraft in Gottes Wort liegt. Und ihr merkt, warum es mir so wichtig war und ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich diesen Teil noch nicht gepredigt habe. Weil wenn uns diese Rüstung fehlt, dann machen wir uns unglaublich angreifbar. Dann fehlt uns, um uns entgegenzusetzen und ihn in die Flucht zu schlagen. Wisst ihr, der Teufel, wenn wir mal ein bisschen in die Bibel schauen, dann wirst du ganz schnell feststellen, der ist sehr simpel. Aber er ist sehr effektiv. Und die Bibel sagt, er ist ein Lügner, er ist ein Verdreher und er ist ein Täuscher. Und das, womit er immer kommt, schauen die ersten drei Kapitel der Bibel, er kommt mit Lügen, er kommt mit Halbwahrheiten, er kommt damit, Dinge zu verdrehen. Und wie kann man Lügen begegnen? Wir können ihnen nur mit Wahrheit begegnen. Wenn du Lügen in deinem Leben, die auf dich reinprasseln, außer Kraft setzen willst, dann kannst du es nur mit Wahrheit tun. Wahrheit setzt Lügen einfach außer Kraft. Da kann jemand lügen, wie er will. Wenn du Wahrheit hast, dann hat er dem nichts entgegenzusetzen. Und unsere Waffe ist Gottes Wahrheit, die wir gegen alles einsetzen können, die sich gegen Gottes Wahrheit entgegensetzt. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es diesen Tag des Bösen gibt. Und dass wir lernen, mit Gottes Wort vorbereitet zu sein. Wisst ihr, das Wort, das Paulus hier benutzt, ist Rhema. Normalerweise wird meistens das Wort Logos benutzt, wenn es um das Wort Gottes geht. Logos bedeutet die Gesamtheit des Wortes Gottes. Aber Rhema, das hier für die Waffenrüstung benutzt wird, ist ein spezifisches Wort, das durch den Heiligen Geist für eine spezifische Situation gegeben wird. Also Rhema schöpft natürlich aus dem Logo, aus dem Reichtum der Gesamtheit des Wortes Gottes, aber es ist spezifisch. Wisst ihr, und deswegen, aber Rhema ist nicht, ich hau mir mal ein paar Verse einfach so plump raus oder sowas, sondern es ist ein passendes Wort für eine passende Situation. Und so eine Situation finden wir zum Beispiel bei Jesus. In Matthäus 4 und Lukas 4. Jesus wurde getauft und der Heilige Geist leitete ihn in die Wüste. Und dort fastete Jesus 40 Tage. Nichts gegessen. Und wann kam der Teufel? Natürlich am Ende, als er körperlich am schwächsten war. Und jetzt kommt dieser böse Tag auf Jesus zu. Und womit versucht ihn der Teufel zu versuchen? Er geht zuerst an seine Grundbedürfnisse, seinem Hunger. Er sagt, mach doch aus den Steinen Brot. Kannst du doch, oder nicht, wenn du der Sohn Gottes bist? Und glaub mir, Jesus hatte Hunger. Und ihr Lieben, ich habe da letzte Woche drüber gesprochen, wir alle haben Grundbedürfnisse. Wir alle haben Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach all diesen Dingen, nicht nur nach Essen. Und er wird uns damit versuchen. Als zweites versucht er ihn mit Macht und Wohlstand auf seine Seite zu ziehen. Er sagt, wenn du einmal vor mir niederkniest, dann gebe ich dir all das, was du hier siehst. Und als drittes zitiert der Teufel sogar Gottes Wort. Er zitiert einen Psalm. Und er sagt so, hey, spring doch von hier runter, Gott hat doch gesagt, deine Engel werden dich auffangen. Und wisst ihr, was Jesus tut? Er diskutiert nicht. Jedes Mal, wenn der Teufel ihn in der Wüste versucht, sagt er eine Sache, es steht geschrieben. Es steht geschrieben und Jesus zitiert ein Rema, ein spezifisches Wort, dem der Teufel nichts entgegensetzen kann. Der Teufel kommt mit Lüge, mit Verlockung und Jesus begegnet ihn mit Wahrheit und dem konnte der Teufel nichts entgegensetzen. Jesus hätte auch versuchen können, ihn zu ignorieren. Er hätte sagen können, ich bin der Sohn Gottes, ich widerstehe. Er hätte auch sagen können, hey, geh weg von mir oder versuchen, seine Meinung ihm zu äußern, zu sagen, hey, du bist niemand oder so welche Sachen. Aber Jesus wusste, was effektiv gegen den Teufel ist. Was siegreich gegen den Teufel ist, nämlich Gottes Wort. Er hat Gottes Wort genutzt, er hat es ausgesprochen und es hat etwas bewirkt. Wisst ihr, wenn wir Gottes Wort aussprechen, dann bewirkt es etwas. Vielleicht nicht emotional in dem Moment, aber wir merken es am meisten, wenn wir Lobpreis machen. Wenn wir im Lobpreis Wahrheiten Gottes aussprechen, laut ihm zurufen, wir merken, das macht was in uns. Wir merken, wie es uns aufrichtet. Wir merken, wie es uns zu ihm hinzieht. Wir merken, wie es Zweifel ausräumt, Ängste nimmt, weil wir Gottes Wahrheit aussprechen. Und so wie bei Jesus möchte Gottes Wort wie ein Schwert in unserem Leben spezifisch in unseren Lebenssituationen wirken, dass der Feind mit seinen Lügen in die Flucht geschlagen wird. Und eins darf ich dir sagen, der Feind hat mit seinen Lügen kein Anrecht, einen Platz in deinem Leben zu haben. Er hat es nicht. Aber wir brauchen sein Wort. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen es, dass wir es verstehen und wir brauchen es, dass wir es in unserem Leben anwenden. Wisst ihr, Jesus sagt zum Heiligen Geist, man könnte ja meinen, wenn wir den Heiligen Geist haben, brauchen wir Gottes Wort gar nicht. Aber Jesus sagt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Also der Heilige Geist in unserem Leben, er greift auf das zurück, womit wir uns gefüllt haben. Und ihr Lieben, deswegen will der Teufel nicht, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Der möchte gerne, dass wir hier sonntags Rambazamba machen, dass du schön betest, dass wir, hey, Jesus ist Sieger rufen, aber er möchte nicht, dass du dich mit seinem Wort beschäftigst, weil er weiß, wie kraftvoll dein Leben dann wird. Er weiß, dass du ihm dann etwas entgegenzusetzen hast, was ihn in die Flucht schlägt. Wisst ihr, es ist eine Frage, worauf bauen wir unser Leben auf? Wovon ernähren wir uns? Und ich finde es so schön, dass Jesus uns ein Beispiel gibt. Hey, fragst du eigentlich in den Situationen, in denen du dich befindest, die dich herausfordern, fragst du, hey Gott, was sagt eigentlich dein Wort dazu? Gott, hast du hier vielleicht ein Rema für mich? Amen dazu. Ich rufe die Band auf gerne, ich komme auch wirklich zum Schluss, das war ein guter... Den merke ich mir hier, okay. Jetzt hat er mir ein bisschen meine Coolness geraubt hier. Aber ist okay. Ist okay. Ich bin auch müde. Ich möchte zum Schluss kommen. Freunde, was kann in unserem Leben passieren, wenn das, was die Bibel über sich selbst sagt, wirklich wahr ist? Was kann in unserem Leben passieren? Und wenn wir sie aufgrund dessen lesen, wenn sie zur Quelle unseres Lebens wird, durch die wir uns nähren und unser Leben ausrichten? Hey, was kann passieren, wenn wir Gottes Wort in unserem Leben haben und die unterschiedlichsten Lebenssituationen oder Herausforderungen kommen, und wir fragen, was sagt Gottes Wort dazu? Gott, hast du ein Rema für mich? Es können unglaubliche Dinge in unserem Leben passieren. Ich durfte an vielen Stellen diese Erfahrung machen, wie Gottes Wort frei macht, wie es mich ausrichtet, mir ganz neue Lebensausrichtung gibt, wie ich andere Menschen ermutigen durfte in schwierigen Situationen, allein aufgrund von Gottes Wort. Aber wisst ihr, das Problem ist oft nicht, dass wir keinen Hunger haben, sondern das Problem, stelle ich auch in meinem Leben fest, ist, dass wir zu viel anderes Zeugs haben, das uns satt macht. Uns fehlt der Hunger, nicht, ich weiß nicht, warum ich keinen Hunger habe, sondern weil wir uns an anderen Dingen zu sehr satt machen. Ich merke das auch immer wieder in meinem Leben. Und deswegen bringt es nichts, einfach immer zu versuchen, ich versuche jetzt mehr Bibel zu lesen oder sowas, sondern manchmal ist es an der Zeit, sich zu reflektieren, sein Leben zu prüfen und zu fragen, hey, wovon nähre ich eigentlich meine Seele? Wonach hungert meine Seele und wonach stopfe ich das damit? Und wenn du etwas feststellst, ist es wichtig, es auszuräumen. Wir haben heute Morgen noch im Gebetskreis gesagt, hey, Paulus sagt an einer Stelle, zieht die neue Kleidung an, legt alte Kleidung ab. Und manchmal ist es so, wenn wir Gottes kraftvolles Wort in unserem Leben anlegen wollen, es gebrauchen wollen, dann müssen wir erstmal anderes ablegen, wo wir so viel Hoffnung reingesetzt haben, dass es uns Kraft gibt, dass es uns Sicherheit gibt, dass es uns sicher durchs Leben führt. Vielleicht ist dieser Punkt für dich heute Morgen dran. Es geht nicht einfach darum, wieder mehr Bibel zu lesen, sondern das, was die Bibel, die Schrift von sich selbst sagt, ihr wieder neues Vertrauen zu schenken, ihr Raum in unserem Leben zu geben. Und Raum kann sie nur bekommen, wenn da auch Platz in unserem Leben ist. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns hier nicht hilflos in dieser Welt zurückgelassen hast, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, dein lebendiges, kraftvolles Wort, das diese Welt geschaffen hat, das gesagt hat, es ist vollbracht, das uns ein Leben ermöglicht hat in deiner Gegenwart, Herr. Und Vater, du siehst, wie ja, wir manchmal mit deinem Wort umgehen, wie kraftlos wir manchmal sind, weil wir nicht verstanden haben, was für eine Power darin liegt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt in dieser Zeit, in der wir vor dich kommen, dass du uns ein ganz neues Bewusstsein schenkst, dass du uns zeigst, dort, wo wir statt deinem Wort andere Dinge gebraucht haben, um uns zu nähren, um uns Sicherheit zu geben, um uns Kraft zu geben, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du liebevoll bist, dass du uns führst, dass du uns ja von Dingen überführst, aber weil du dir das Leben für uns wünschst. Und ich bitte dich, dass wir auch als gesamte Gemeinde dein Wort und ihre Kraft ganz neu erfahren, Herr, weil du es uns geschenkt hast, Herr. Und dafür geben wir dir alle Ehre, in Jesu Namen. Amen. Hey, wir gehen jetzt noch in eine Lobpreiszeit, wo du die Möglichkeit hast, auf Gott zu reagieren und vielleicht hat er dir etwas gezeigt. Vielleicht hat er seinen Finger irgendwo draufgelegt. Ich möchte dich ermutigen, hey, geh vor Gott und reagiere. Und wenn es dir schwer fällt, gerade für dich selber zu beten, dann sind hier auch Menschen, stehen hier an den Seiten für dich bereit, gerne mit dir ins Gespräch zu kommen und gerne mit dir zu beten.